Wir befinden uns ja in der Weihnachtszeit, beziehungsweise in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit. Und ich weiß nicht, ob ihr schon eure Weihnachtspost geschrieben habt oder ob es noch auf der To-Do-Liste steht. Briefe, die verfasst man ja, ob jetzt digital oder eben tatsächlich handgeschrieben, persönlich. Also meistens schreibt man ja nicht irgendwie eine sachliche Information rein und vergisst den Namen und auch den Absender, sondern man adressiert den Brief an jemanden spezifisch und man hat darüber nachgedacht, an wen man ihn schickt und was man reinschreibt. Vor allen Dingen, wenn man eine Karte nimmt, überlegt man ja noch, okay, welches Bild passt zu der Person oder worüber könnte sie lachen oder was könnte sie auch berühren oder was passt. Auch heute der Predigttext ist tatsächlich ein Brief und das ist ein Brief der etwas anderen Art. Ihr dürft gerne auch eure Bibeln zur Hand nehmen. Der Text steht in Offenbarung 3, 1 bis 6. Er wird nicht da vorne erscheinen, deshalb, wenn ihr ihn gerne vor Augen habt, dürft ihr gerne eure Bibel zur Hand nehmen. Der Brief ist besonders, weil es ist nicht ein Brief, liebe Desiree, ich möchte dem hiermit einen Brief schreiben, sondern es hat mehrere Schritte. Und da möchte ich euch mal hineinnehmen in ein Ereignis, das mir passiert ist. Ich hatte das Privileg, in einem Blumenladen zu arbeiten und da kam es zu einem etwas sehr interessanten Aufgabe für mich. Ich war sehr überrascht. Meine Aufgabe war, ein Paket zur Post zu bringen. Nur war das Paket nicht irgendein Paket, sondern es war ungefähr so groß. Und es hatte einen geschmückten kleinen Weihnachtsbaum drin. Also bevor überhaupt der Deckel zugemacht werden konnte, musste der selbst geschmückte Weihnachtsbaum da überhaupt erstmal reinkommen. Und dann musste er noch so geschützt werden, dass er nicht kaputt geht. Dann gab es noch eine handgeschriebene Karte, die hineingelegt wurde. Dann wurde er zugeklebt und ich durfte oben drauf schreiben, oben und an den Seiten, Vorsicht, zerbrechlich. Dann ging ich los zur Post und ja, also die schrägen Blicke könnt ihr euch vorstellen. Scheinbar verschickt man nicht immer so ein großes Paket. Und mir wurde bewusst, selbst, also ich habe den Tannenbaum nicht geschmückt. Ich habe die Bestellung nicht entgegengenommen. Und ich habe keine Ahnung, an wen dieser Tannenbaum geht. Und trotzdem habe ich in diesem ganzen Prozess eine sehr wichtige Rolle gespielt. Mir wurde nicht nur das Geld für die Bezahlung für die Sendung mitgegeben, sondern auch Vertrauen. Vertrauen, dass ich nicht schüttelnd mit dem Karton durch Basel laufe, sondern dass ich wirklich auch vorsichtig und bedacht zur Post gehe, also tatsächlich auch zur Post, und dass ich auch die Informationen weitergebe. Es sollte nämlich ein Nachtexpress sein. Und das fand ich spannend. Als ich den Text gelesen habe, der in Offenbarung 3, 1 bis 6 steht, steht nämlich, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die sieben Geister Gottes und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen. Also, erstens, der Brief wird von Johannes, dem Jünger Jesu, geschrieben. Er wird eigentlich an eine Gemeinde geschrieben, eine von sieben. Johannes schreibt nämlich sieben Briefe auf. Und diese Gemeinde ist in Sardes, das ist eine Stadt. Aber der wird an den Engel der Gemeinde gerichtet. Der soll nämlich diese Botschaft überbringen. Also Engel bedeutet ja auch Botschafter. Und der Brief wird nicht direkt an die Gemeinde gerichtet, sondern erstmal über den Engel. Also Gott verfasst den Brief sozusagen in seinem Kopf. Also er gibt die Bestellung auf. Herr Johannes, schreib mal den Brief auf, sende ihn dann oder gib ihn mal dem Botschafter da, dem Engel. Und der soll es dann der Gemeinde weitergeben. So habe ich mir das mal ein bisschen kreativ vorgestellt, wie das vonstatten gegangen ist. Und der Inhalt, interessanterweise, ist auch heute noch aktuell. Wie das zusammenkommt, das kriegt ihr noch mit. Der erste Vers, da habe ich mir ausgedacht, den kann man sich vielleicht mit einem Stift besser merken, weil da geht es um eine Botschaft. Es geht um den Auftrag, einen Brief aufzuschreiben, etwas, eine Botschaft aufzuschreiben für eine Gemeinde. Gleichzeitig ist der Absender nicht unbekannt. Der Absender ist Gott, und diese Anmerke, dass die sieben Sterne in seiner Hand hält, die Sterne stehen auch für die Engel und sieben, weil eben es um sieben Briefe geht, aber wir hören heute nur von einem. Und das zeigt gleichzeitig auch die Nähe Gottes, dass der Engel gehört erstens zu Gott, weil er hat ihn in seiner Hand, und zweitens ist er auch nahe zu der Gemeinde. Also der Stift, es geht um einen Auftrag, es geht um eine Botschaft. Weiter geht es in dem zweiten Teil des ersten Verses. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Da geht es um das Herz. Das Herz vielleicht in erster Linie Gottes Herz, der Sender ist, der alles sieht. Der weiß, was du tust, und der weiß, was vorgeht. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Das Herz, das weiß. Ja. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder auf nach meinem Weg, Wort, und kehre um. Der Wecker. Es geht um einen Weckruf. Wach auf. Zuvor stand da doch eigentlich, du bist tot. Und jetzt soll ich aufwachen? Wie geht das? Also bin ich doch noch nicht ganz tot? Und dieser Weckruf hängt zusammen mit der Erinnerung. Erinnere dich an das, wofür du dich schon entschieden hast. Erinnere dich an das, wo dein Fokus schon steht. Erinnere dich und wach auf. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Ist jetzt kein weißes Kleid, ich habe mal lila genommen, weil das ist eine königliche Farbe, aber weiß sieht man so schlecht auf weißem Papier. Der erste Teil des Verses geht um einen Dieb. Gott vergleicht sich mit einem Dieb oder so? Hä? Da habe ich erstmal gestutzt. Und dann kam mir die Frage, kommt dir Gott in deinem Leben vor wie ein Dieb? Kommt dir Gott vor, als ob er eindringt und deine Gesetze, die du selbst errichtet hast, bricht? Oder ist Gott bei dir schon zu Hause und braucht gar nicht mehr über irgendwelche Gesetze hinweggehen? Dann kommen wir zum weißen Kleid. Das weiße Kleid ist nicht etwas, das ich mir verdiene oder etwas, das ich selber produziere oder eine weiße Weste, die ich überziehen kann, über das, was ich schon anhabe, sondern ein weißes Kleid ist ein Geschenk, das mir gegeben wird, etwas Ganzheitliches. Es geht nicht darum, dass ich von außen aussehe, als wäre ich rein und heilig, sondern es ist etwas Ganzheitliches, was wir schon bekommen haben. Und gleichzeitig hängt es damit zusammen, in dem Moment, wo ich wachsam bin, in dem Moment, wo ich bewahre das, was Gott mir schon gegeben hat, ist Gott schon da und kommt nicht zur Hintertür rein und ich erschrecke mich, weil ich ihn gar nicht wiedererkenne. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Siegespokal. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Das zeigt auch von einer Zugehörigkeit. Ich weiß, wo mein Name steht. Und gleichzeitig sagt er, ich werde mich vor meinen Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal erlebt habt, wie jemand für euch gesprochen hat. Also ein Fürsprecher sozusagen war jemand, der gesagt hat, hey, ich bürge für ihn. Ich lege meine Hand für ihn ins Feuer. Und genau das macht Jesus nicht nur vor dem Vater, sondern tatsächlich vor den ganzen Engeln. Er ist ein Fürsprecher für uns. Der Siegespokal. Hinter dem steckt auch noch mehr, denn es geht nicht nur um den Sieg, den ich erringen muss, sondern es geht um den Sieg, den Gott schon errungen hat. In Römer 8, 37 steht, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Den Kämpfen, denen wir begegnen und die uns manchmal wie so runterhalten, sind auch Kämpfe, die Gott mitkämpft, beziehungsweise wo er schon einen Sieg errungen hat. Ich werde den Text jetzt nochmal ganz vorlesen und dann mit einer Geschichte etwas veranschaulichen, wie das vielleicht ausgesehen haben könnte, als die Gemeinde diesen Brief erhielt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich wie ein Dieb überraschend zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern in Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Es geht um eine Botschaft, eine sehr herausfordernde Botschaft. Eine Botschaft zum Aufruf zur Überwindung und gleichzeitig zur Bewahrung. Es geht um etwas Ganzheitliches. Es geht um den Sender, der sich die Zeit nimmt, einen Brief zu schreiben. Es geht um den Sender, der sowohl Tat als auch das Innere weiß. Er kennt beides. Es geht um den Weckruf. Aber hier geht es nicht nur um den Weckruf, um wach zu werden, sondern um sich zu erinnern, um den Fokus wieder vor Augen zu führen, der einmal war. Es geht um das weiße Kleid, das jeder anhat, und die Erinnerung zu bewahren, was wir schon haben. Es geht um den Sieg. Um den Sieg, den wir nicht aus unserer eigenen Kraft erringen müssen, sondern den Sieg, der schon errungen wurde, und den Fokus, den wir wieder darauf setzen dürfen. Die Geschichte kennen vielleicht eine oder andere. Ich werde Teile daraus vorlesen und Teile daraus nacherzählen. Stellt euch vor, in der Gemeinde in Sardes haben die jetzt diesen Brief bekommen, und es ist eine Gemeinde, wo alle aus der gleichen Gegend kommen. In dieser Geschichte geht es um Holzpuppen, also lasst euch darauf ein, dass ja auch Holzpuppen sein. Die Holzpuppen sind alle vom gleichen Holzschnitzer gemacht. Die Holzpuppen sind aber auch alle unterschiedlich. Manche haben große Augen, manche haben große Nasen oder kleine Nasen, manche sind kleiner, manche größer. Bei manchen blättert die Farbe schon ab, und manche haben ganz weiches und glattes Holz. Die tun Tag ein, Tag aus das Gleiche. Manchmal singen ein paar oder hüpfen hoch oder machen irgendwelche kunstvollen Dinge oder können mit Worten sehr gut umgehen. Aber eins machen sie alle gleich. Sie haben zwei Schachteln dabei. Eine mit grauen Punkten und eine mit Sternchen. Und Tag ein, Tag aus gehen sie herum und verteilen Punkte und Sternchen. Sternchen bekommen die, die tadellos aussehen. Ihre Farbe ist einfach noch richtig da, und sie sind glatt, und sie sehen einfach wundervoll aus. Ja, oder wenn sie richtig hoch hüpfen können oder einen Purzelbaum oder singen oder mit Worten jonglieren können und du denkst nur so, wow. Dann verteilen sie Sternchen. Ja, und dann gibt es eben noch ein paar, die können irgendwie nicht so viel, und darunter ist auch Punchinello. Punchinello, ja, der versucht es zwar, aber als er das letzte Mal hochgehüpft ist, da ist er schon wieder hingefallen. Ja, und dann haben sie ihm gleich Punkte verteilt. Blöd. Und dann wollte er erklären, warum seine Farbe abgeblättert ist, weil als er hingefallen ist, da war halt ein Stein, und dann ist die Farbe abgeblättert, aber dann sagt er irgendwas ganz Doofes und bekommt einfach noch mehr Punkte. Ja, mittlerweile hat er ziemlich viele Punkte. So viele, dass er sich manchmal gar nicht vors Haus wagt, und ja, am liebsten verbringt er Zeit mit den Leuten, die auch Punkte haben. Da fühlt er sich irgendwie wohler. Und rausgehen mag er auch nicht mehr so wirklich, weil manchmal vergisst er seinen Hut und dann ist es peinlich und dann kriegt er noch mehr Punkte. Ja, die Wemmicks, so heißt das, das Volk, die Gemeinde, die haben beschlossen, dass er kein guter Wemmick ist. Ja, er verdient es einfach, und manchmal gibt man ihm einfach Punkte, weil er schon sowieso so viele Punkte hat. Und er beginnt es eben auch zu glauben. Jetzt könnte man sagen, dass die Punkte nur von außen gegeben wird, aber ich glaube, dass wir uns manchmal selber Punkte verteilen. Dass wir manchmal uns klein machen, dass wir uns irgendwie kleinreden, weil wir mal wieder irgendwas verpatzt haben, weil wir was vergessen haben oder weil wir mal wieder über unsere eigenen Worte gefallen sind. Und wir wissen nicht so genau, wie wir damit umgehen können. Und da handelt es sich um das Kleid. Das Kleid, das wir manchmal selber besudeln und manchmal auch von anderen besudeln lassen. Dann trifft Punchinello allerdings eine ganz besondere Frau, Lucia. Komischerweise hat die weder Sternchen noch Punkte. Und er wundert sich. Hä? Also, das verstehe ich nicht. Und dann beobachtet er, dass es nicht darum geht, dass Lucia keine Punkte oder Sternchen bekommen kann, sondern die fallen einfach ab. Manche wollen ihr Sternchen geben, weil sie sagen, wow, du bist so cool, du bist so schön und du hast keine Punkte und keine Sternchen, ich will dir ein Sternchen geben, aber es fällt zu Boden. Und manche gucken runter und sagen, wow, du hast nichts, dann kriegst du einen Punkt und selbst der fällt auf den Boden. Punchinello wird neugierig und fragt sie, warum genau hält bei dir nichts und warum ist dein Kleid nicht mit Punkten oder Sternchen versehen? Und sie sagt, ich habe da eine Botschaft für dich. Ich kenne da jemand, der kann dir da weiterhelfen. Geh doch mal und besuch den. Punchinello ist neugierig geworden und er will den besuchen. Lucia sagt ihm auch noch, wie er da hinkommt. Und zwar macht sich Punchinello auf den Weg zum Holzschnitzer. Punchinello ging den schmalen Weg den Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Seine hölzernen Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Der Hocker war so groß wie er. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf den Arbeitstisch zu gucken. Der Hammer war so lang wie sein Arm. Punchinello schluckte. Hier bleibe ich nicht. Er drehte sich zur Tür um, dann hörte er seinen Namen. Punchinello? Die Stimme war tief und kräftig. Punchinello blieb stehen. Punchinello, wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen. Punchinello drehte sich langsam um und blickte den großen, bärtigen Handwerker an. Du kennst meinen Namen? Fragte der kleine Wemmig. Aber natürlich kenne ich ihn, ich hab dich gemacht. Eli bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch. Sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte sah. Es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast. Ich wollte das nicht, Eli. Ich habe alles versucht. Du musst dich vor mich nicht verteidigen, Kleiner. Mir ist egal, was die anderen Wemmigs denken. Wirklich? Ja, und dir sollte es auch egal sein. Wer sind sie denn, dass sie Sterne oder Punkte vergeben? Sie sind Wemmigs, genau wie du. Was sie denken, ist unwichtig, Punchinello. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Punchinello lachte. Ich? Einmalig? Warum? Ich kann nicht schnell laufen, ich kann nicht hochspringen, meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich? Eli blickte Punchinello an, legte seine Hände auf die schmalen, hölzernen Schultern und sagte langsam, weil du mir gehörst, darum bist du für mich wichtig. Noch nie wurde Punchinello von jemandem so angesehen. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst, erklärte Eli. Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keine Aufkleber hat, sagte Punchinello. Ich weiß. Sie hat mir von dir erzählt. Warum bleiben die Aufkleber nicht an ihr heften? Der Holzschnitzer sprach ganz sanft. Weil sie beschlossen hat, dass es wichtig ist, was ich denke, als das, was die anderen denken. Die Aufkleber halten nur, wenn du es zulässt. Was? Ja, die Aufkleber halten nur, wenn sie wichtig für dich sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Eli lächelte. Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Eli hob Punchinello von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. Denk daran, sagte er, Eli, als der Wemmig durch die Tür ging. Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe. Und ich mache keine Fehler. Punchinello blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meint es ernst. Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber auf den Boden. Der Holzschnitzer erinnert Punchinello an seine Identität, an seine Zugehörigkeit. Er erinnert ihn daran, dass er der Sieger ist und Punchinello an seinem Sieg teilhaben darf. Er erinnert ihn daran, dass er gut so ist, wie er gemacht wurde. Rein. Und diesen Gedanken gibt er ihm mit auf den Weg, den darf er bewahren. Er muss nicht selber versuchen, die Punkte und Sterne von sich zu nehmen, sondern er darf einfach nur Zeit mit dem Holzschnitzer verbringen und anfangen zu bewahren, was sowieso schon da war. Die Wahrheit, die von Anfang an da war. Jetzt lese ich ein paar Fragen vor, die dürft ihr einfach in eurem Herzen bewegen und überlegen, ob vielleicht eine Frage für euch gedacht ist, sie mal noch näher zu betrachten und eine Antwort zu finden. Und ich lade euch auch ein, mit Leuten im Anschluss einfach mal, also im Anschluss vom Gottesdienst, darüber auszutauschen mit euren Leuten, die ihr kennt, weil über etwas zu reden hilft meistens, Dinge zu sehen. Was bedeutet für dich persönlich, etwas zu bewahren, was du schon bekommen hast? Ist dir bewusst, was für eine kostbare Identität der Herr dir gegeben hat? Dass er dich bei deinem Namen kennt? Ist dir die Schwere dieser Aussage bewusst? Der Schöpfer des Universums kennt dich persönlich bei deinem Namen. Und ganz nebenbei nimmt er sich Zeit, nicht nur Zeit, um einen Brief zu schreiben, sondern auch jedes deiner Haare zu zählen und jede Träne aufzufangen. Welches Symbol hat dich besonders angesprochen? War es die Botschaft? Bist du vielleicht gerade auch an einem Punkt, wo du Botschafter sein darfst und eine Botschaft überbringen darfst? Vielleicht eine so herausfordernde wie in dem Brief und doch mit so viel Hoffnung verknüpft? Eine Botschaft, die vielleicht wachrüttelt, aber auch erinnert und Hoffnung schürt? Oder ist es für dich einfach nur gerade wichtig geworden, dass Gott ganzheitlich denkt und sieht und erlebt und dass er nicht abschätzig darauf guckt, wie viele Punkte oder Sternchen du auf deinem Kleid hast, sondern einfach nur mit dir Zeit verbringen will? Oder vielleicht war es für dich auch ein Weckrufen, eine Erinnerung an das, was Gott gesprochen hat, an deine Identität, die er dir gegeben hat und dich auch immer wieder einlädt, darin zu laufen. Oder es ist das weiße Kleid, die Erinnerung, dass du es schon besitzt? Oder ist es der Siegespokal? Dazu fällt mir noch ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man mal was überwindet, dann hat man meistens so diesen inneren Moment des Sieges. Ich stehe jetzt auf von der Couch und fange endlich an, meine To-Do-Liste abzuarbeiten und nicht mehr alles vor mir herzuschieben. Oder ich lese mal wieder die Bibel und nehme mir wirklich Zeit dafür. Oder ich rufe einen Freund an, den ich schon lange nicht mehr angerufen habe, und dieser Moment des Sieges, selbst wenn wir noch nicht vollendet haben, aber dieser erste Schritt ist schon ein Sieg. Und ich finde es cool, weil unsere Siege müssen nicht aus eigener Kraft ständig irgendwie neu errungen werden, sondern wir dürfen uns dem anschließen, was Gott schon gesiegt hat für uns. Und dadurch werden unsere Siege oder unsere Überwindungen einfacher. Das Thema ist Überwindung und Bewahren. Zu überwinden, wirklich den Fokus wieder auf das zu setzen, was die Wahrheit ist, was in der Bibel steht, wo Gott uns auch manchmal immer wieder auch wachrüttelt und sagt, hey, wach auf, das ist deine Identität, dafür bist du berufen. Und gleichzeitig zu bewahren, das Kleid, das uns gegeben wurde, die Heiligkeit nicht nur zu tun oder vorzugeben, zu sein, sondern wirklich heilig zu sein, was auch in dem Lied vorkam. Nicht heilig zu tun, sondern heilig zu sein, weil es ist ein Teil von uns, es ist ein Teil, das Gott in uns hineingelegt hat. Und wir müssen es nicht aus eigener Kraft hervorbringen, aber unsere Kraft ist gefragt, dass wir bewahren das, was uns schon gegeben wurde. Das hat mich eigentlich am meisten in dem Brief fasziniert, dass Gott da nicht schreibt, hey, du bist tot, also jetzt arbeite mal wieder, dass du lebst, sondern er sagt, hey, wach auf und stärke, was noch am Leben ist. Und erinnert an die Leute, die stark geblieben sind, die bewahrt haben und sagt, hey, bleibt zusammen, bleibt eins. Und auch wenn der Text wirklich herausfordernd ist, finde ich, weil da nicht irgendwie schön rumgeredet wird, sondern wirklich auch Dinge auf den Punkt gebracht werden, ist es doch so eine Ermutigung und eine Hoffnung. Der Brief ist eigentlich auch ein Wegweiser. Und da steht nicht, ihr müsst, sondern da steht, hey, wach auf und tu, eine Einladung und zugleich aber auch eine, wenn ihr weiterhin schlaft, dann wird es so passieren, dann werdet ihr mich erleben wie ein Dieb, der euch nimmt, was eigentlich gar nicht euch gehört. Und ihr werdet euch beraubt fühlen, obwohl es eigentlich gar kein Raub ist. Erlebst du Gott als Dieb in deinem Leben? Ist es vielleicht wichtig, Punkte oder sogar Sterne loszulassen und eine ganz neue Freiheit erleben zu dürfen? Wie sieht Gott dich? Wie ist deine Wahrheit über dein Leben und wie ist die Wahrheit von Gott über dein Leben? Sprich es aus und halt es fest. Wie kannst du das bewahren, was Gott dir schon gegeben hat? Sei wie Punchinello und nimm dir Zeit. Zeit mit Gott. In seiner Gegenwart ganz ohne Druck, wie viel man schon versteht oder auch nicht versteht, einfach sein dürfen. Und die Adventszeit ist ja auch eine Zeit der Besinnung, auch wenn man das manchmal suchen muss, weil wenn man in die Stadt geht, dann ist es eher nicht besinnlich, sondern eher hektisch und ein bisschen voll. Aber es ist wirklich eine Zeit der Besinnung, eine Zeit, in der man sich erinnern darf, in der man sich die Zeit nehmen darf, sich erinnern zu lassen und zu sagen, hey, ich nehme jetzt die Zeit, mich erinnern zu lassen. Ich nehme mir die Zeit zu bewahren, was mir schon gegeben wurde und auch vielleicht andere zu erinnern an das, was passiert. Zeit der Besinnung trotz Hektik. Ich lade euch hiermit ein, zu überwinden und zu bewahren. Amen.